Ja, die Glaubenden, mit denen wir oft zu tun haben, die sind ja sehr paulinisch ausgerichtet. Gell? Das ist in Ordnung. Paulus ist ganz wichtig. Wir dürfen nur die anderen nicht so hinten runterfallen lassen. Das heißt, die anderen Apostel haben sie auch was zu sagen. Deswegen habe ich mich entschlossen, mich mal um Petrus zu kümmern. Gell? Und ja, Petrus hat uns auch etwas zu sagen. Und bevor ich zum Petrus komme, muss ich auch noch Paulus zitieren, weil Paulus hat ja recht, wenn er sagt in Römer 15, Vers 4, dass so vieles wie vorher geschrieben wurde, zu unserer Belehrung geschrieben worden ist, auf dass wir durch das Ausharren und durch den Zuspruch des Geschriebenen die Erwartung haben. Um die Erwartung geht es ja heute, gell? Die Erwartung, die lebende Erwartung der Glaubenden war das Thema. Wenn Paulus hier sagt, was zuvor geschrieben worden ist, was meint er denn dann? Natürlich im engeren Sinn auf jeden Fall das Alte Testament. Er sagt, so wie Jesus, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war, hat gesagt: Von mir steht geschrieben, Mose und dem Psalmen und dem Propheten. Ja, das ist das ganze Alte Testament. Also das ganze Alte Testament redet von Jesus und Paulus sagt hier, das ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wenn wir jetzt glauben können, dass auch das Neue Testament vom Geist inspiriert ist und an uns geschrieben wurde durch Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, wie sie alle heißen, Evangelien, na, Lukas hat auch geschrieben, Apostelgeschichte, dann muss ich davon ausgehen, dass auch das Neue Testament als inspirierte Ergänzung zum Alten Testament zu diesen Schriften gehört. Also alles, was geschrieben wurde, dient unserer Belehrung, auch das Neue Testament. Jetzt bei allem Verständnis auch für den sogenannten Dispensationalismus, das Wort müsst ihr nicht merken, gell? Die Aufteilung der Bibeltexte und des Inhaltes in Haushaltungen, was ich auch so sehe, gell? Keine Frage. Nur mir geht es darum, weil es gibt auch gewisse Auswüchse in dieser Haushaltungssicht, dass man dann immer mehr ausgrenzt. Das heißt, am Ende werden gewisse Teile der Schrift für uns als Ekklesia für ungültig erklärt. Oder nach dem Motto, das ist für uns nicht so wichtig, musst du dich nicht mit beschäftigen. Das halte ich für einen Fehler. Der schlimmste Auswuchs in dieser Richtung ist nicht nur in meiner Religion, aus der ich komme, gewesen, sondern das haben auch die Kirchen Land auf Land ab, indem sie eine Art Ersatztheologie schaffen und meinen, dass alle Verheißungen, die Israel gekriegt hat, jetzt uns gehören. Gell? Die sind den Israeliten weggenommen worden und jetzt gehören die uns als Ekklesia, als Herausgerufene des Leibes des Christus. Gell? Als wäre das was Besonderes, Neues, Außergewöhnliches. Und wer die Schrift im Zusammenhang liest, wer als Geschichte versteht, der weiß, dass ja die Gemeinde in Israel nicht so streng getrennt werden kann. Dafür gibt es genug Hinweise in der Schrift und das ist aber heute nicht mein Thema. Mir ist wichtig, dass wir unter diesem Gesichtspunkt nicht dazu kommen, dass wir sagen, es gibt ein petrinisches Evangelium und ein paulinisches Evangelium und ein johannäisches Evangelium und so weiter, gell? Also in meiner Bibel kann ich nur ein Evangelium lesen. Und ich möchte nochmal Paulus zitieren, noch zweimal, gell, immer zu Petrus kommen. Der hat gesagt in 1. Korinther 1, 12 und 13, ich sage dies, da ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, also des Petrus, ich aber des Christus. Schlussfolgerung von Paulus. Ja, dann ist der Christus doch zerteilt worden, oder wie? Ja? Und der Wolfgang Jugel hat ja mal ein Buch geschrieben, vor vielen Jahren, ist der Christus zerteilt, gell? Das kennen etliche von euch. Das war das Erste, was ich gelesen habe, als ich in diese Kreise eingedrungen bin oder eingedrungen wurde, gell? So muss man das auch sagen. Dann war das eins der ersten. Und als wir diese Versammlung hier gegründet haben, 1994, Da war das meine allererste Predigt. Da war ich frisch operiert, konnte dann noch nicht mal stehen. Und da haben wir alle am Tisch gesessen im Hotel. Und ich habe im Sitzen die erste Predigt gehalten in dieser Versammlung. Das war genau das Thema. Gell? Ist der Christus zerteilt? Und ich weiß nicht, ob das allen gefallen hat, aber das ist ja egal, ist schon lange her. Auf jeden Fall ist dieser Separatismus, den Paulus hier anspricht, nicht biblisch, nicht schriftgemäß. Es gibt das Evangelium. Und wenn wir mal dem Begriff nachgehen, Evangelium heißt ja gute Nachricht, gute Botschaft. Wovon handelt die? Von Jesus. Gell? Das Evangelium von Jesus. Hat Petrus von Jesus geredet? Jakobus, Johannes, alle, gell? Alle haben von Jesus geredet. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten, keine Frage. Wenn wir Petrus nicht hätten, wüssten wir noch nicht mal, wie dieser Äon ausgeht. Und dass es eine vorherige Schöpfung gab und dass noch ein dritter und vierter Kosmos kommt. Und das wissen wir nur von Petrus. Das hat kein Paulus erzählt. Gell? Also Vorsicht. Und deswegen, Paulus warnt mal die Galater in Kapitel 1, 8 und 9 davor und sagt: Jedoch, wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas neben dem evangelisiert, was wir euch evangelisiert haben, er sei in den Bann getan. Bann, Fluch, verflucht, Anathema, griechisch. Gell? Das heißt, Anathema heißt an den Pranger gestellt. Gell? In meiner Heimat, Erzgebirge, da gibt es eine Burg, da ist am Burgeingang ist ein Pranger. Ein Pranger, gell? Das ist ein Stein, wie so ein heiliges Bild in Bayern, gell? So halb rund, mit einem Gitter davor und drin so Ketten, und da haben sie den angekettet, der an den Bann getan ist, und jeder, der vorbeilief, konnte dann anspucken oder sonst was damit machen. Gell? Das ist der Bannschluch. Und da sagt Paulus hier, wenn jemand was anderes verkündet, als wir euch verkündet haben, der ist an den Pranger gestellt. Gell? Der ist ein Bannfluch, so habe ich es übersetzt. Und jetzt, wenn Petrus ein anderes Evangelium hätte, wäre er der Erste, der dahin gehört. Gell? Und von daher ist das Unsinn, wenn wir die Apostel so sehr trennen. Dass die unterschiedliche Schwerpunkte haben, ich habe es schon gesagt, ist keine Frage. Und wir kommen nachher noch auf Einzelheiten, vielleicht wirst du staunen, wo die Übereinstimmungen sind. Ich habe übrigens eine Tabelle gemacht, Christoph, kannst du mal auf den Tisch legen, da drin. Die können wir nachher mitnehmen. Da sind 32 Übereinstimmungen zwischen Paulus und Petrus, was die heilsgeschichtliche Lehre angeht, aufgeführt. Da kannst du einen Zettel mitnehmen. Und ist aus dem Bibelthemenbuch. Also die Übereinstimmung ist faszinierend. Und wenn wir hier wissen, dass Paulus ganz dieser Meinung war und dass Petrus durch den Geist Gottes auch zu uns redet, dann muss ich schon mal hingucken, was er gesagt hat. Und deswegen die Einleitung des Petrusbriefes, die heute nicht zum Predigtext gehört, da lesen wir zum Beispiel, er stellt sich vor, dann sagt er die Adressaten, an wen er schreibt und worum es geht. Er sagt: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Auserwählten und zeitweilig Ansässigen in der Zerstreuung. Und dann zählt er die Orte alle auf: Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia, Bithynien und so weiter. Also die Galater sind auch dabei. Gell? Also Petrus hat auch den Galatern geschrieben. Und ich nehme es vorweg, weil das kommt nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang. Wenn du das Ende von seinem Brief liest, da hat er geschrieben: Ich schreibe euch das, diese heilsgeschichtliche Erwartung, um die es geht, so wie unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Das heißt, die Briefempfänger waren zumindest zu großen Teilen dieselben Leute, die Petrus angeschrieben hat. Und deswegen ist diese Trennung, die gelegentlich gemacht wird, für mich nicht zulässig. Ich muss die werten, inhaltlich werten, was ist hier für mich als Leibesglied des Christus davon von Wert und was sagt mir der oder der andere Apostel. So, und wenn das so ist, dann kannst du dich jetzt fragen, bist du ein Auserwählter? Glaubst du, dass du auserwählt bist? Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier heute früh. Bist du zeitweilig ansässig? Gelegentlich würden wir ja gerne länger bleiben und je schöner es wird. Gell. Wir sind ja jetzt umgezogen, das wisst ihr, und das ist so schön, habe ich schon gesagt, es kann die Entrückung noch ein bisschen warten, gell, weil wir jetzt so schön wohnen. Und da Bruder zu mir gesagt, das glaube ich dir nicht. Gell. Und das fand ich gut, dass das jemand so gesagt hat. Es war ja immer ein Scherz. Die Welt wird ja immer schlimmer, so empfinden wir das, stimmt ja auch. Und jetzt ist die Frage, fühlst du dich auch als zeitweilig ansässig? Wo ist denn unser Bürgertum? Philipper 3, gell? Oben, gell? Also, es interessiert mich, ob ich deutscher Staatsangehöriger bin, ob ich, ja, das ist ein anderes Thema, ich lasse es lieber. Also, die irdischen Bindungen sind doch für uns gar nicht maßgebend, eigentlich, gell? Obwohl ich mich auch gelegentlich aufregt darüber, keine Frage, ich predige ja mir zuerst, gell, damit ihr das wisst. Und, jetzt fühle ich mich als Auserwählter und zeitweilig Ansässiger, also muss ich mal gucken, was der Petrus den Leuten schreibt, wenn ich so einer bin. Gell? Und ich lese euch jetzt die 5, 6 Verse mal vor, um die es heute geht, bevor wir uns die im Einzelnen angucken. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 9. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Und Petrus sagt, nach der Einleitung, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der da gemäß seinem vielen Erbarmen uns wieder gezeugt hat, hinein in lebende Erwartung. Das ist unser Thema, gell? Durch Auferstehung Jesu Christi aus Gestorbenen hinein in unverderbliches und unverwelkliches und unbeflecktes Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in Vermögenskraft, Dynamis Gottes, durch Glauben bewacht werdet, hinein in Rettung, die bereitet ist, in der letzten Frist enthüllt zu werden, in der ihr frohlockt, die ihr jetzt kurz, wenn es sein muss, in mancherlei Versuchungen betrübt werdet, auf dass die Bewährtheit eures Glaubens viel kostbarer gefunden werde als die des vergänglichen, aber durch Feuer geprüft wordenen Goldes, hinein in Lob, haben wir vorhin gemacht, und Herrlichkeit und Wert in der Enthüllung Jesu Christi, den ihr, wichtig, obwohl ihr ihn nicht wahrgenommen habt, liebt, den ihr jetzt nicht seht, glaubt aber an ihn und verlockt in unaussprechlicher und verherrlicht wordener Freude, erlangend die Vollendigung eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Der inhaltliche Reichtum dieser Verse ist so groß, wenn du das mal vergleichst, da findest du ganz wenige Stellen, auch bei Paulus, die eine solche Fülle von Zusagen, Verheißungen und Bestätigungen enthalten für die Leibesglieder des Christus. Das ist enorm. Und von daher sind diese Verse auch für uns von höchstem Interesse. Gut, aber jetzt der Reihe nach. Es fängt ja seltsam an. Petrus sagt, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Die meisten Bibeln haben, glaube ich, gepriesen oder gelobt an dieser Stelle. Ist nicht falsch, gell? Ist völlig richtig. Das griechische Wort eulogetos, was da steht, Eugen, gell? Eugen, der Wohl, der mit den guten Genen, gell? Eugen, gell? Eu ist was Freudiges, gell? Das ist, also, ist ein Ausruf der Freude, gell? Und das kannst du auch eins zu eins übernehmen. Und Lego heißt sagen, oder Logos ist das Wort, also Eulogetos heißt also mit guten Worten reden, oder die Devar-Übersetzung sagt wohl Worten, gell? Das ist natürlich sehr ungewöhnlich, das ungewöhnlicher Begriff, obwohl er genau den Kern trifft. Also gut reden über, könnte man auch sagen. Gell? Wenn du jemanden segnest, redest du gut über ihn. Und dieses Segnen, wenn wir an die Wortbedeutung gehen, biblische Wortbedeutung heißt also, dass damit dann eine Mehrung von Herrlichkeit verbunden ist. Also wenn ich gut über jemanden rede, wird er herrlicher. Wenn also Gott ein Gesegneter ist, nicht sei, gell? Viele schreiben auch sei. Das ist kein Wunschformel, das ist kein Konjunktiv. Das ist eine Tatsache. Gott ist gesegnet, weil wir gut über ihn reden, zum Beispiel. Würde also heißen, die Segnungen, die auf Gott zukommen, verstärken seine Herrlichkeit. Das wäre der Inhalt dieses Segnens. Also ist Gott ein Gesegneter und damit wird seine Herrlichkeit gemerkt. Das war der Sinn. Das Ganze ist aber natürlich, kommt ja aus dem Hebräischen. Und im Hebräischen, das hebräische Wort für Segen heißt der Baruch. Und die Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testamentes in die griechische Sprache, ist ja 200 vor Christus gemacht worden. Und die Leute, die das gemacht haben, die wussten ja, was Hebräisch bedeutet. Und die haben dieses hebräische Wort für Segnen mit dem griechischen Begriff Eulogenos wiedergegeben. Also wissen wir, dass das stimmt. Und wenn wir mal ins Hebräische gucken, das musst du nicht Hebräisch lernen, gell? Als ich in Israel war, habe ich mir so Gebetskarten mitgebracht in den Restaurants in Israel, nicht in allen. In etlichen Restaurants liegen die am Eingang und ein frommer Jude, gell, der nimmt so eine Karte mit an seinen Tisch und dann liest er den Tisch segnen. Birkat Hamazon heißt das, gell, also der Segen für den Tisch. Und dann liest er den und macht dabei dann so, gell, nickt noch, bis er fertig ist. Da ist dem völlig egal, was da Touristen im Lokal sind oder wer da wo ist, das macht dem gar nichts aus. Gell. Da habe ich schon mal gestaunt über diese Glaubenstreue, ja, wie beim Mohammed dann auch, gell, der mitten auf der Autobahn legen dann Teppich hin und machen dann ihren Diener. Gell. Das ist halt ihre Religion. Aber sie schämen sich nicht für ihren Glauben, darum geht es. Ich mache jetzt keine Werbung für Islam, gell, dass man mich nicht falsch versteht. Es geht nur um die Konsequenz, den Glauben auch zum Ausdruck zu bringen. Da haben wir ja gelegentlich Probleme. Und ich aus meiner Herkunft sowieso. Also das machen die dort, gell? Und das wollte ich euch eigentlich gar nicht alles erzählen. Aber hier, dieser Tischsegen, der kommt aus dem Alten Testament. Das heißt, in 1. Chroniker 29,10, da sind original diese Worte, die auch der Jude als Einleitung für sein Gebet am Tisch betet. Und im Hebräischen heißt das Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam. Gell? Kann jemand Hebräisch? Nein, wie muss ich es nochmal sagen in Deutsch? Gell? Muss die Phyllis mal fragen, die musste das langsam lernen. Gell? Und sowas. Baruch Atah, also gesegnet bist du, Yahweh, unser Gott, König, der Ewigkeit, sagen sie, Ha'olam. Olam ist ja, wie wir wissen, nicht die Ewigkeit, sondern aus dem Alten Testament heraus die Verbergung zum Beispiel. Und wir müssen also sagen, Gott ist König des Äons, ne? So würden wir das sagen, König des Äons. Und das sind genau die Worte, die auch hier Petrus gebraucht, in dieser Anrede. Und er fügt noch was hinzu und sagt, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du jetzt mal bei Paulus guckst, da gibt es zwei Stellen, das ist 2. Korinther 1,3 und Epheser 1,3, also immer das erste Kapitel vom 2. Korintherbrief und vom Epheserbrief, benutzt er genau dieselbe Form wie der Petrus, Wort genau gleich. Gell? Gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und daran siehst du, das ist ein gebräuchlicher Segensspruch aus dem Hebräischen heraus, den auch die Apostel, waren ja Hebräer, benutzt haben. Ja, so einfach ist das. Also nichts Außergewöhnliches. Oder das muss ich nicht wegmachen oder ich muss das nicht wegerklären, nur weil ich der Meinung bin, dass Gott nicht gesegnet sein kann oder warum auch immer. Gell? Wenn ich den Hintergrund verstehe, ist das eigentlich kein Problem. Und deswegen ist Gott ein Gesegneter, sagt er hier, weil er gemäß seinem vielen Erbarmen uns neu gezeugt hat, wiedergeboren, nochmal werden ließ, egal wie du dieses Anna genau übersetzen willst, wörtlich heißt es nochmalige Werdung oder Wiederwerdung oder Hinaufwerdung, also das genau hat mit, das heißt werden, gell? Hat mit Gebären nichts zu tun, im Griechen gibt es für Gebären extra Wort. Also warum ist Gott ein Gesegneter? Weil er aufgrund seines vielen Erbarmens etwas gemacht hat, das gehört auch zu diesem Wohlreden zu Gott hin, gell? Angenommen, er hätte kein vieles Erbarmen. Paulus spricht genauso. Paulus sagt, Gott ist reich an Erbarmen. Gell? Epheser 2,4 ist genau dasselbe. Also beide sagen, Gott hat viel Erbarmen. Er ist reich an Erbarmen, weil das die Voraussetzung für die Wiedergeburt oder Neuzeugung oder das Wiederwerden ist für die Leibesgemeinde. Und auf Grundlage wovon? Petrus hier im Vers 3. Durch Auferstehung Jesu Christi aus Gestorbenen. Hätte Gott seinen Sohn nicht geopfert und ihn nicht auferweckt, gäbe es keine Wiedergeburt. Hätte er kein Erbarmen, würde sein Erbarmen ihm auch nichts nutzen, weil er die Voraussetzung dafür nicht geschaffen hätte. Hätte. Es passt alles, weil Gott ja vorher wusste, was er macht. Aber damit uns das bewusst ist, das ist ja ganz wichtig, also die Neuzeugung, die Wiedergeburt, das Nochmalwerden, das Neuwerden, egal wie du es jetzt für dich ausdrücken willst, liegt in dem Wesenszug Gottes, dass er ein erbarmender Gott ist und einen Rettungsweg gefunden hat für seine Schöpfung, die eigentlich verloren wäre. Und wenn ich das verstanden habe dann, und weiß, dass er mit der ganzen Schöpfung so verfährt, in Etappen, nach und nach, kommt alles zum Ziel, gell, was wir glauben dürfen, weil es auch so geschrieben steht, dann wird dieses Erbarmen eigentlich noch größer. Und auch hier findest du zwei Hinweise bei Paulus nach bei Petrus, die deutlich machen, dass das nicht meine Leistung ist. Also Petrus schreibt ja im Vers 23 des Kapitels, um das es heute geht, wir sind wiedergeworden nicht aus verderblichen Samen, sondern aus unverderblichen durch das lebende und bleibende Wort Gottes. Wer ist denn das? Das lebende und bleibende Wort Gottes, das ist Jesus selber, ja, in Person. Und ist also nicht meine Leistung. Er hat es gemacht. Durch das Wort. Und was sagt Paulus? Er rettete uns nicht aus Werken, welche wir in Gerechtigkeit getan hatten, Titus 3,5 ist das, sondern gemäß seinem Erbarmen durch das Bad der Wiederwerdung in Hinauferneuerung des Heiligen Geistes. Gleiche Argumentation, gleicher Hinweis, diese Neuzeugung, Wiederwerdung, nochmal werden, wie auch immer, ist aus Veranlassung Gottes geschehen, ist nie meine Leistung. Hast du deine eigene menschliche Geburt veranlasst? Ich habe mir vorher die Leute angeguckt, habe gesagt, das könnte meine Mutter werden, das mein Vater, die bringen wir mal zusammen, gell? Und dann machen die ein Kind und jetzt bin ich hier. Prima, gell? Und wer das glaubt, ja, dem kann man nicht mehr helfen. Also mit der geistlichen Geburt ist das doch nichts anderes. Du hast dich doch nicht selber gezeugt, gell, oder werden lassen. Das hat Gott gemacht. Und deswegen, bei Paulus lernen wir noch, dass er sich aller erbarmt. Und beim Jakobus lerne ich noch, dass das Erbarmen größer ist als das Gericht. Das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Das heißt, wenn alles gerichtet ist, Richten erst da gerade machen, in Ordnung bringen, wenn alles gerichtet ist, dann ist das Erbarmen noch das Einzige, was übrig bleibt. Ja. Und wenn du Enthüllung noch liest, meistens falsch mit Offenbarung bezeichnet, lernt man das ganz am Ende dann im vierten Kosmos, niemand mehr schlechter werden kann, sondern es kann nur noch besser werden. Das heißt, jeder dürfte Wasser trinken, Blätter essen, Vegetarier, gell. Und ja, aber kein Vorteil heute, gell, denkt man. Aber Vegetarier sterben. Die werden nur noch besser, gell? Die werden geheilt und am Ende ist alles geheilt. Das ist das Heilsziel Gottes. Und wenn ich das alles weiß und sehe, dass die Apostel im Grunde alle dasselbe sagen, mit anderen Worten, in anderen Zusammenhängen, völlig klar, dann weiß ich auch, dass das ganze Neue Testament zu den Schriften gehört, die Paulus meinte. Es ist unsere Belehrung geschrieben, gell? Nicht nur das Alte Testament. Wir sind ja heute so gestrickt, dass wir das Neue Testament benutzen, um das Alte zu verstehen. Jemand, der eher jüdisch denkt oder auch unsere alte Religion, die machen das umgedreht, die erklären das Neue mit dem Alten. Gell? Da kommst du auf völlig falschen Schlüssen. Gut, wäre ein anderes Thema. So, und jetzt sagt Petrus hier in diesem Vers 3 noch, wo das hinführt. Nämlich hinein in lebende Erwartung. Deswegen hieß er das Thema heute so. In lebende Erwartung. Wer ist die lebende Erwartung? Natürlich Jesus in Person, keine Frage. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, 27 davon und sagt, dieses Geheimnis, dieser Reichtum der Herrlichkeit ist Christus in euch. Die Erwartung der Herrlichkeit. Also Christus in uns, wesenhaft lebendes Wort, ist verbunden mit dieser Erwartung. Und wenn wir das sogenannte Hohe Lied der Liebe lesen, aus 2. Korinther 13, 1. Korinther 13, ich verwechsel das ständig, dann lesen wir im Vers 13, dann im letzten Vers, dass die drei bleiben. Gell? Glaube, Liebe, Hoffnung heißt, ich sage, Glauben ist Treue, Hoffnung gibt es auch nicht, das heißt Erwartung. Und die Liebe ist klar. Warum Erwartung? Das ist ja unser Thema hier oder Teil des Themas. Warum ist die Erwartung bleibend, nicht die Hoffnung? Die Hoffnung ist zu wenig. Hoffentlich kommt der Bus, das kann schief gehen. Aber ich erwarte, dass er kommt, da weiß ich, der kommt. Und geistlich, heilsgeschichtlich ist das eine Erwartung. Warum? Weil Paulus Gott in Römer 15, Vers 13 den Gott der Erwartung nennt. Gott ist ein Gott der Erwartung. Warum? Hat Jesus nicht gesagt, mein Vater wirkt fortwährend? Er sitzt nicht am siebten Tag auf dem Sofa und dreht die Däumchen. Gell? Nein, Gott wirkt fortwährend, hat Jesus gesagt. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Von ihm können wir immer etwas erwarten. Die Erwartung gegenüber Gott bleibt, genau wie seine wesenhafte Liebe, genau wie die Treue, der er selber auch in Person ist. Und das Ganze ist die Grundlage natürlich durch die Auferstehung Jesu, wie schon erwähnt, die Gott hier geschaffen hat. Und Petrus bringt nun in den nächsten Versen noch weitere Attribute dieser Erwartung ins Spiel. Denn er sagt, wir sind wiedergeworden, Vers 4, hinein in unverderbliches und unverwelkliches und unbeflecktes Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Was ist ein unverderblich? Kennst du irgendwas Unverderbliches? Wir haben jetzt einen dritten Kühlschrank, damit das nicht so schnell verdirbt. Gell? Aber irgendwann ist auch im Kühlschrank das Obst kaputt. Gell? Also ist auch der Kühlschrank ist irgendwann wieder kaputt. Gibt es einen neuen, hoffentlich. Und also ich kenne nichts Unverderbliches.
Honig.
Bitte?
Honig.
Honig, okay. Wie lange? Das Himalaya-Salz ist auch, hält auch lange. Gell? Nur wenn es eine Dosis hat, dann verfallst du. Das ist ein feiner Unterschied. Es hat Millionen Jahre am Berg gehängt und jetzt kommt es ins Glas, hat es ein Verfallsdatum. Ja, gut, Knochen halten auch lange, gell? 1000 Jahre in der Erde ist kein Problem. Aber trotzdem ist das nicht unvergänglich. Gell? Spätestens wenn dieser Äon zu Ende ist und diese Erde im Feuer verbrennt, ist auch dein Honig weg, Hans. Da müssen wir aufpassen. Ja, okay. Meinst du, es ist ein Brandbeschleuniger dann? Vielleicht nimmt Gott Honig fürs Gericht, kann ja sein. Gut, also zurück zum Thema. Unverderblich ist hier nach den Worten des Petrus und des Paulus nur diese Erwartung der Ekklesia, gell? Dieses Leben. Ja, was hat er gesagt? Wir sind wiedergeboren oder neugezeugt. Aus unverderblichen Samen, nicht aus verderblichen Samen. Samen kann lange halten, gell? Also Tütchen, Samen kannst du jahrelang aufheben irgendwann. Oder wenn es in der Wüste regnet, plötzlich wird alles grün, gell? Also die Samen sind da, fehlt nur das Wasser. Aber trotzdem, es ist nicht unverderblich. Dieser unverderbliche Same hat es mit der wesenhaften Göttlichkeit zu tun. Und Paulus sagt genau dasselbe in 1. Korinther 15. Er sagt, bei der letzten Posaune werden die Gestorbenen als unverderblich erweckt. Also das nächste Leben ist sozusagen unverderblich. Dann spricht er in Vers 53 von Todlosigkeit. Es gibt keinen Tod mehr. Gell? Warum? Christus hat den Tod besiegt. Der Tod ist unwirksam gemacht worden. Den gibt es noch, aber er hat keine Wirkung mehr für die, die in Christus sind. Wir sind, wie Jesus sagt, im Johannesevangelium, aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Wir haben mit dem Tod nichts mehr zu tun. Ja? Kannst du das glauben? Dann kannst du dich auch freuen. Ja? Davon redet der Petrus auch, von dieser Freude. So, und deswegen lernen wir immer und überall hier, auch bei den Aposteln, es ist ein unvergängliches Erbteil. Und jetzt rege ich mich auf, weil mir dieser Welt was nicht gefällt. Gell? Anstatt nach der Herrlichkeit hinzugucken und sich zu freuen, das, was auf uns zukommt. Natürlich gibt es Rückschläge, keine Frage. Aber Petrus schreibt hier im nächsten Vers, im Vers 5, so eine Art Garantieerklärung. Also wenn du jetzt diese Erwartung hast, über die wir bis jetzt gesprochen haben, bist du nicht alleine gelassen in dieser Erwartung, sondern Gott hilft dir, dass du diese Zeit, bis du das wirklich erlebst, unbeschadet durchstehst. Glauben unbeschadet. Ja. Es geht nicht um den Körper. Der Körper ist ja nur unser Transportmittel, unsere Persönlichkeit. Und den nehmen wir auch nicht mit. Da gibt es einen besseren dann, wie uns Paulus auch erklärt hat. So, und was ist die Hilfe, von der Paulus ja, Petrus ja redet, in 1. Petrus 1, Vers 5? Da sagt er, die ihr, wenn ihr solche seid, die ihr in Vermögenskraft Gottes durch Glauben bewacht werdet in einer Rettung, die bereitet ist, in der letzten Frist enthüllt zu werden. Was wird mit uns gemacht? Wir werden bewacht. Okay? Das ist schön. Ja? Wir werden bewacht wie in der Dynamis Gottes, in der Vermögenskraft Gottes. Das ist seine größte Kraft. Ich lese gerade noch mal andere Kräfte vor. Die Vermögenskraft Gottes, die Dynamis Gottes, aus der auch Jesus lebt. Paulus schreibt 2. Korinther 13, 4, dass Jesus aus Vermögenskraft Gottes lebt. Das heißt, die göttliche Vermögenskraft, was ist denn eine Vermögenskraft? Die vermag etwas zu tun. Gell? Wenn du von Vermögen redest, denken die Leute immer an Geld. Das ist auch nicht ganz falsch, weil damit kannst du auch was machen. Wer viel Geld hat, kann viel Gutes tun oder auch nicht. Gell? Aber du kannst etwas bewegen. Also du bist vermögend, etwas zu tun. Und die größte Vermögenskraft, natürlich die Dynamis Gottes, die Dynamo kannst du auch, gell? Dynamisch, bewegend, anstoßend. Gott bewegt etwas damit. Und diese Dynamis Gottes ist es, von der Petrus hier redet, die uns im Glauben, in der Treue, dazu komme ich gleich noch, bewacht. Würde also bedeuten, dass Paulus recht hat, wenn er an Epheser 1 schreibt, Verse 19 und 20, das ist also eines seiner Gebete, ja, sogenanntes Gemeindegebet, wo er sagt, ich möchte, dass ihr endlich begreift, das ist jetzt mit meinen Worten, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, hinein in uns, die Glaubenden. Und jetzt führt er noch die anderen drei Gotteskräfte auf. Das ist für mich der stärkste Vers der Bibel, sage ich gerne, gell? Vers 1, Vers 20. Hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, das ist die Energie, der Haltekraft, Kratos seiner Stärke ist Kyrios griechisch, welcher innen wirkt in dem Christus, ihn als Gestorbenen erweckend und in seiner Rechten setzen in den aufhimmlischen Bereichen. Also Dynamis, Energie, Haltekraft, Stärke, gell? Vier Kräfte wirkt Gott in den Glaubenden. Und jetzt jammern wir wieder, gell? Wie schlecht es uns geht, weil Gott so viel in uns wirkt. Verstehst du das? Das muss man sich gelegentlich immer mal bewusst machen, mit welcher Unterstützung oder Bewachung oder Pflege oder sich darum kümmern und stark machen wir durch diese Welt gehen. Und wenn wir das wirklich glauben, dann müssen auch die Leute um uns herum ein wenig davon merken, dass wir anders sind als der Standardmensch. Ja. Und wenn das dir mal jemand sagt, das kommt da nicht so oft vor, ich habe es schon ein paar Mal gehört, aber dass das so ist, dass sie sagen, ja, du bist verrückt oder du bist was Besonderes oder du bist anders oder wie auch immer, oder du kannst da nicht mitreden. Jetzt mir haben sie mal gesagt, ja, du bist ja ein Heiliger. Gell? Ja, danke. Das haben wir gewusst, wir sind alle Heilige, weil Gott uns gebraucht, gell? Nicht weil wir so gut sind. Dann merkst du doch, dass dein Gesamtverhalten anders ist und dass selbst Ungläubige an dir was merken. Und das ist die Wirkkraft Gottes in uns. Er bewegt dein Leben dahin, wo er will. Durch Glauben oder Treue werden wir bewacht. Wer ist denn der Treue? In der Enthüllung gibt es einen Brief an die Gemeinde in Laodicea und da schreibt der Herr, Der Treue, nee, dies sagt, schreibt Johannes, dies sagt, jetzt was an die Gemeinde in Laodicea geschrieben wird, dies sagt, der Amen, der Treue. Das heißt, wir haben hier zwei Worte, die da heißen dasselbe. Das heißt beides Treue. Amen in Hebräisch heißt Treue. Im Hebräischen der Amon, Luther schreibt Schoßkind aus Sprüche Kapitel 8. Der Amen der Treue. Das heißt, das müsste ich eigentlich sagen, wenn ich es übersetze, der Treue. Gell? Also der Treue in der Sohn, doppelt hier ausgedrückt, ist der Christus. Und der führt uns dazu, dass die Ekklesia unanklagbar vor Gott hingestellt wird. Und jetzt sagt Paulus uns in 1. Korinther 1,8, dass wir nicht nur diese Zusage haben, die Petrus hier macht, die von der Paulus auch redet, sondern dass er auch noch sagt, und das wird uns bestätigt bis zur Vollendung unseres Glaubens, bis zur Vollendung in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also du hast ständig die Bestätigung deines Glaubens, wenn du das glauben dürfst, durch Gott und Christus, dass das alles in Ordnung ist. Das muss man sich nur bewusst machen, verstehst du? Also wer nie die Bibel liest, wer keine Ahnung von Heilsgeschichte hat, vielleicht sich nur mit dem Kalenderblättchen beschäftigt, da sieht es natürlich ein bisschen drüber aus. Das heißt, dieser Brief an Gott, diese biblische Botschaft, die ist eigentlich unser Lebenselixier. Ohne Bibel lesen, ohne das Wort Gottes lesen, ja, wie soll ich denn sagen, wenn das mal wirklich nötig ist, so zu leben, ich war im Gefängnis 13 Monate, da durfte ich keine Bibel haben, konnte ich 13 Monate gar nichts lesen. Wir haben zwar was geschmuggelt, aber offiziell war es nicht erlaubt. Da merkst du dann, kriegst du Entzugserscheinung irgendwie. Gell? Aber man merkt, fehlt uns was. Dann haben wir uns hingesetzt und haben Bibeltexte aus dem Kopf, die wir noch kannten, aufgeschrieben. Gell? Angefangen bei 1. Mose 1, Vers 1, durch die ganze Bibel gegangen. Welchen Bibeltext habe ich da aus dem Buch noch im Kopf, aus dem? Das war dann eine Beschäftigung, wo man sich auch mit dem Wort beschäftigen konnte. Aber du siehst, wenn jemand mit dem Wort lebt, weil es eben sein Lebensinhalt ist, bist du süchtig da, kann man fast sagen. Im positiven Sinne natürlich süchtig. Und jetzt sagt der Petrus hier, dass wir bewacht werden. Paulus sagt, das wird bestätigt, dass das so ist. Wie lange? Bis hinein in die Rettung, bis in die letzte Frist, bis es enthüllt wird. Und jetzt ist die Frage, wann wird das enthüllt? Mein Glaube ist ja heute schon da und ich lebe in der Gewissheit, dass das alles stimmt. Aber wann wird das enthüllt? Und wir haben zwei Enthüllungszeitpunkte in der Zukunft. Der eine Enthüllungszeitpunkt ist, wenn die Entrückung stattfindet. 1. Thessalonicher 4 berichtet ja Paulus davon. Und was passiert da? Da kommt der Christus in den Lufthimmel. Wer die Ordnung der Himmel kennt, gell? Lufthimmel, die Himmel, der Himmel und dann überall im Himmel, Epheser 4,10. Das würde also heißen, er kommt ganz weit nach unten in den Lufthimmel, da wo auch der Teufel sich rumtreibt und sowas, und bringt welche mit zur Entrückung. Und dann müssen die Gestorbenen in Christus auferstehen und die Lebenden werden verwandelt. Das heißt, wir haben drei Gruppen Glaubende, die zusammengeführt werden in den Lufthimmel. Und hier ist die Offenbarung, Enthüllung, wie man es nennen will, dieses Rettungsvorganges den unsichtbaren Mächten gewidmet. Weil auf der Erde kriegt das ja gar keiner mit. Das passiert eben im Lufthimmel. Und die zweite Enthüllung dieses Vorgangs, weil der Leib ist ja noch nicht fertig, der Leib des Christus, wenn die Entrückung ist, weil da kommen ja noch welche dazu nach der Entrückung, nämlich bis zur 7. Posaune. Weil wir wissen aus der Enthüllung, dass Enthüllung 10, 7, 11, 15, es bei der 7. Posaune das Geheimnis Gottes vollendet ist. Geheimnis Gottes, liest du bei Paulus, ist der Leib des Christus. Ist vollendet bei der 7. Posaune, die bläst 3,5 Jahre nach der Entrückung, nämlich 3,5 Jahre nach Mitternacht. Würde also heißen, da kommt noch der männliche Sohn, wie er genannt wird, und die zwei Zeugen, die kommen noch dazu zum Thron, die gehören auch zum Leib. Und dann passiert, dass der Teufel aus dem Himmel geschmissen wird bei der 7. Posaune. Und dann sehen das alle Menschen, gell? Das sieht das die ganze Erde, was da passiert ist. Die Enthüllung sagt sogar, da geht der Himmel auf, gell? Die können Gott auf dem Thron sitzen sehen. direkt durchgucken, bis zum Thron. Und das ist dann die Enthüllung für alle. Also wir haben erst eine verdeckte Enthüllung bei der Entrückung und später dann die Offenbarung für alle, für die ganze Schöpfung, inklusive natürlich der Engel. Und vorher haben es nur die Geistesmächte gesehen, die erste Stufe. Und wenn du das weißt, dann müsste ich mir, ich sage es wieder zu mir, gell, keine unmäßigen Gedanken machen, ob ich es denn bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie schaffe, durchzukommen. Weil dann ist es auch wieder meine Leistung. Gell. Ja, in der Religion sagt er, ich muss mich anstrengen, damit Gott mit mir was macht, mich annimmt und so weiter. Die Bibel sagt was anderes. Gell. Gott schenkt mir das und dann gebe ich mir Mühe, ordentlich zu leben. Paulus sagt in Römer 1, Vers 5, wie das funktioniert. Er spricht vom Gehorsam des Glaubens. Glaubensgehorsam, sagt gut, genitive Kette, gell? Gehorsam des Glaubens. Das heißt, erst kommt der Glaube, dann der Gehorsam. Religion macht es umgedreht. Gut, noch ein Stück Petrus, 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7, spricht er nochmal von der Rettung. Das ist ein langer Satz, den er ja macht. Fast paulinisch, Paulus kann ganz lange Sätze machen, geht manchmal fast ein Kapitel weit. Gell? Und auch hier, er spricht immer noch von der Rettung, in der ihr frohlockt, die ihr jetzt kurz, wenn es sein muss, in mancherlei Versuchungen betrübt werdet. Ja, ist das so, gell? Natürlich, wir haben so eine Einladung schon gehört. Also, und warum ist das so? Petrus sagt ja, damit die Bewährtheit eures Glaubens, die viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen und durch Feuer geprüft wordenen Goldes, hinein in Lob und Herrlichkeit und Wert in der Erinnerung Jesu Christi ist. Also, warum Versuchungen und Drängnisse? Damit die Bewährtheit unseres Glaubens offenbar wird. Und jetzt ist die Frage, wer will das wissen? Wen interessiert das? Aber der Reihe nach. Frohlockst du über diese Aussicht, über die Tatsache, dass auch Drängnisse, Paulus sagt ja, Drängnis bewirkt Herrlichkeit, gell, an die Korinther. Also wenn du Drängnis hast, wirst du herrlicher. Denk an den Kohlenstoff, wenn der richtig bedrängt wird, wird es Diamant. Also Hitze und Kraft machen Diamanten aus Kohlenstoff. Und so müssen wir das auch hier im Glauben sehen. Die Drängnisse, die Versuchungen, die wir erleben, formen uns und machen unsere Herrlichkeit immer mehr, bis in die Vollendung. Dass uns das nicht gefällt, die Drängnisse, keine Frage. Deswegen sagt der Paulus auch nicht, ich freue mich an den Leiden, sondern er sagt, ich freue mich in den Leiden. Das ist ein Unterschied. Und hier lernen wir, dass daraus eine Frucht entsteht, wie Paulus es nennt, die Frucht der Gerechtigkeit. Und die Versuchungen, die irdischen Bedrängnisse, die Betrübnisse, die führen eben in diese Bewährtheit. Und jetzt ist die Frage, wer will das wissen? Ich habe es schon mal gefragt. Interessiert das Gott jetzt, ob wir im Glauben bewährt sind? Da weiß doch vorher, was wir nachher machen. Den Beweis braucht er nicht. Wir haben im Alten Testament liest, Gott weiß schon die Antwort der Zunge, ehe du sie sagst. Also, der weiß das vorher. Wozu dient die Bewährtheit meines Glaubens, meiner Treue? Die dient der Gewissheit des Glaubenden. Das heißt, es ist ein Beweis für dich, wenn du die Drängnis bestanden hast. Deswegen, Paulus sagt ja in einem anderen Zusammenhang, wie geht es um Essen und Trinken, alles, was nicht aus Glauben ist oder aus Treue, ist Verfehlung oder Sünde. Also, wenn ich eine Drängnis bestehe, habe ich für mich einen Glaubensbeweis. Und es gibt noch was, wenn du was falsch machst und du merkst, dass es falsch ist, ist das auch ein Glaubensbeweis. Aber wenn du nicht im Glauben stehen würdest, würdest du das gar nicht merken. Versteht ihr? Also die ganzen Nachteile, die Drängnisse, die Schwierigkeiten, die wir hier in diesem Leben haben, dienen uns als Bestätigung, dass wir richtig sind. Dass wir im Glauben stehen. Ja. Das ist für mich ganz entscheidend. Und noch etwas ist wichtig. Epheser 3, Vers 10 sagt St. Paulus, dieses Verhalten der Leibesglieder des Christus dient den unsichtbaren Mächten, den Autoritäten, den Anfänglichen, den hochrangigen Engeln, um die vielbundige Weisheit Gottes ihnen kundzutun. Epheser 3, Vers 10. Die Engel lernen an uns. Gell? Also wenn es uns dreckig geht, wir fangen an und fluchen, wie der Jonah, gell? Der Strauch war weg, die Pflanze, dann hat er Gott geschimpft, weil die Sonne zu heiß war. denke ich immer dran, wenn es zu heiß ist, gell? Und ich kriege keinen Schatten, dann denke ich immer, Mensch, das geht mir wie Jonah, gell? Fast. Also die Glaubenden, wenn sie Drängnisse erleben, sollen wissen, dass das zu Herrlichkeit führt. Also wenn ich das glauben kann, schwitze ich genauso oder mache ich es genauso schlecht wie den anderen Leuten, aber ich weiß warum, gell? Wozu das gut ist, egal welche Drängnis das ist. Und deswegen beweist sich hier dann für uns, dass unsere Treue kostbarer ist als Gold. Stichwort Gold, gell? Im Moment, wir haben ja schon mal eine Finanzkrise gehabt, die ist auch noch längst nicht vorbei, die wird noch viel schlimmer. Der nächste große Fall, der da kommt. Und jetzt tun große Nationen, allen voran auch China, jede Menge Gold hoarden. Alle besorgen sich Gold, alle wollen Gold. Gell. Deutschland will auch sein Gold wieder haben, was in Amerika liegt oder auch nicht. Und Gold muss wieder her, gell. Gold, 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 weil das Papier ist nichts wert. Gell. Es gibt viel zu viel Geld auf dieser Welt. Und da steht kein Wert dahinter. Deswegen glaube ich, Leute, jetzt Gold ist die Rettung. Heißt geschichtlich Unsinn, keine Frage, das wissen wir. Gell? Aber als geistlicher Vergleich bringt daher Petrus das und sagt, diese Bewährtheit eures Glaubens ist kostbarer als das im Feuer geläuterte Gold. Gell? Also wenn ich eine Glaubenskrise durchlebt habe und habe die bestanden, habe ich geistliches Gold. Denk mal an 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, Holz, Heu, Stoppeln, Verbrennen, Gold bleibt, um in diesem Bild zu bleiben. Und hier ist für mich ein ganz gravierender Unterschied, auch innerhalb der Glaubenden. Es gibt ja Glaubende, die selber bauen, sagt Paulus in 1. Korinther 3. Und es gibt Glaubende, die nicht selber bauen. Petrus nennt das in 1. Petrus 2, Vers 5, ihr werdet aufgebaut als lebende Steine. Wer macht denn das? Ihr werdet aufgebaut. Wir bauen nicht selber. Und was sagt Paulus in Vers 2,20? Ihr werdet aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also immer passiv, gell? Ihr werdet aufgebaut. Auch beide Apostel hier einer Meinung. Und das Ganze dient mir als Bestätigung und führt hinein in das Lob Gottes. Deswegen kann Paulus ja schreiben im Epheserbrief im 1. Kapitel, all das dient der Herrlichkeit Gottes, seiner Gnade und ist Lob für ihn. Also Paulus ist auf der gleichen Linie wie auch der Petrus. Und in der Enthüllung Jesu Christi wird das deutlich und von der Enthüllung Jesu Christi in diesem Zusammenhang reden auch beide. Das liest bei Petrus, liest auch bei Paulus. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Kannst du hier in 1. Petrus 1 lesen, Vers 13 oder 1. Korinther Kapitel 1 und Versen 7 und 8. Und für mich ist aber noch viel wichtiger, dass ich nicht unbedingt jetzt da hingucken muss auf das Ende des Äons oder auf den Entrückungszeitpunkt, sondern wir haben ja Naherwartung. Das heißt, die Naherwartung für uns ist ja, dass ich meine eigene Begegnung mit dem Herrn habe. Wann denn, gell? Wenn ich sterbe zum Beispiel. Oder die Entrückung ist, je nachdem, was zuerst kommt. Also jeder hat in seiner Naherwartung seine Lebenszeit zunächst. Wa? Wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt. Es gibt ganz grobe Berechnungen, bis jetzt hat noch keine gestimmt. Gell? Und ja, wir sollen nicht rechnen. Ja, sie machen das, weil sie ungehorsam sind. Ganz einfach. Rechnen sollen wir nicht, es gibt auch kein Datum, gell? Aber wenn wir welche kennen, die werden alle nicht eintreffen. Das ist auch egal, warum denn? Weil meine Naherwartung heißt für mich, wenn ich hier weggehen dürfen muss, kann, weil ich sterbe, bin ich beim Herrn. Willst du noch mehr? Gell? Mehr geht nicht. Also ist uns das egal, wann die Entrückung kommt, weil irgendwann ist es zu weit, gell? Wenn du das glauben kannst, ist das ein ganz großes Plus. Und deswegen hat jeder seine eigene Begegnung beim Sterben. Paulus sagt, ja, ich würde gerne hinaufgelöst werden, weil es ist viel besser bei Christus sein, aber wegen euch bleibe ich hier. Gell? So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Und daran siehst du doch, es war sein Streben nach oben, aber er hat auch seine irdische Aufgabe geschätzt, die ihm gegeben worden ist. Ich komme zu den letzten Gedanken von heute Morgen, 1. Petrus 1, Vers 8, weil das auch ein wichtiger Hinweis, wo er sagt, von Christus, den ihr, obwohl ihr ihn nicht wahrgenommen habt, liebt, liebst den Christus, das muss ein Ding, danke, und den ihr jetzt nicht seht, ich würde ihn ja gerne mal sehen, stell dir vor, der käme jetzt hier rein, das wäre ein Erlebnis, aber es wäre irgendwie gegen die Heilsgeschichte, passt nicht, gell? Muss man genau hingucken, vielleicht ist es der Teufel mit der Bibel, nein, könnte auch sein. Also, ihr seht ihn nicht im Glauben trotzdem, was meinst du, was jetzt ein Engel denkt, gell? Wir glauben an Jesus, haben wir noch nie gesehen. Und der Engel, der hat ihn schon gesehen und sagt, Mensch, wir haben keine Ahnung, glauben trotzdem. Gell? Und das ist dieser Lerneffekt auch für die unsichtbare Welt, den wir da vermitteln können. Und wir glauben an ihn. Was ist denn Glauben? Glauben heißt nicht wissen, gell? Schon mal gehört. Ich bin ja früher in Vogelsberg 30 Jahre lang von Haus zu Haus gelaufen. Und da haben die Bauern da oben, die Ureinwohner, haben gesagt, ja, ich glaube, dass 3 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Und so Sprüche hast du da gehört. Was ist denn biblisch Glaube? Hebräer 11, Vers 1 ist uns ja wahrscheinlich bekannt, aber den musst du mal ganz wörtlich lesen. Ganz wörtlich steht dort, Glaube ist erwartend unten stehen, praktisch überzeugt von nicht zu sehenden. Das ist die wörtliche Wiedergabe. Gell? Das hat mich so fasziniert. Ich bete ja immer so, gell? Weil ich erwarte was, wenn dir jetzt jemand was zuwirft, einen Ball oder so, und du machst das so, gell? Dann fliegt er ja vorbei. Also ich hätte ihn gerne aufgefangen. Ja, ist jetzt keine Regel, du kannst es ruhig so machen, wie du es immer machst. Nur das hat mir mal zu denken gegeben vor vielen Jahren. Da habe ich gedacht, okay, ich erwarte jetzt alles, gell? Jetzt mache ich so, damit ich alles erwarten kann. Und das ist der Sinn des Glaubens. Und dabei empfinden wir eine große Freude, sagt Petrus hier, und werden die Vollendung unseres Glaubens erleben in der Rettung, die eben dann stattfindet, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ja, ich fasse kurz zusammen. Was hat Petrus uns gesagt heute Morgen? Dass Gott ein Gott des Erbarmens ist, dass er uns wieder werden ließ, hinein in eine lebende Erwartung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist was Unverderbliches, ganz wichtig. Und bis es soweit ist, werden wir in der Vermögenskraft Gottes bewacht. Und durch die Drängnisse und Versuchungen, die wir erleiden, erhalten wir eine Bestätigung für unseren Glauben. Die Bestätigung unserer Treue. Gell? Und obwohl wir das alles nicht sehen, glauben wir trotzdem, ist das nicht schön. Gell? Und ich wünsche euch allen, dass ihr in diesem Glauben auch weiter wachsen mögt.